Danke, jetzt wird es langsam warm auf der Bühne. Ich habe langsam warm gelaufen. Zweiter Teil. Jetzt nehmen wir mal die göttliche Taschenlampe und zünden mal so richtig mit diesen Dingen in einen Bereich hinein, in dem man heute sowieso sagt, that's private. Da hat mir niemand was zu sagen und schon gar nicht die Gemeinde. Ne? Okay, in die Familie gucken wir mal. Und das Schöne ist ja immer, wenn es jetzt persönlich werden sollte, dann ist es der Heilige Geist. Ja genau, jemand, der zum Licht kommt, steht in Johannes 3, dass eine Rumpelkammer aufmacht. Wenn ich meine Rumpelkammer öffne, tut es zuerst mal, ich würde es am liebsten wieder schließen. Aber er sagt, jemand, der vom Heiligen Geist betroffen ist, der lässt das Licht drauf und er weiß, es kommen nicht nur Schläge, wie es in Jeremia 18 steht, sondern auch das Verbinden. Das ist herrlich. Und so wollen wir in dieser Haltung mal an das herangehen. Ich bin ja von dir, du hast mir auch mal so das Thema angetönt, ja, wie hängen dann Familie und Gemeinde zusammen? Ich sage ganz kurz ein paar Punkte dazu. Eines ist ja mal offensichtlich, wenn wir heute Morgen gucken, biologische Familien sind Teil der Gemeinde heute Morgen. Ne? Das ist ja mal eigentlich irgendwie so einfach klar, wenn wir so blicken. Und das Zweite, was klar ist und was manchmal auch nervig ist, wenn dann nur noch von Familie, biologischer Familie gesprochen wird, es sind nicht nur Familien in dieser Gemeinde. Ne? Ganz unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel ältere Leute, die viele verloren haben oder die weit weg wohnen und ganz allein sind. Oder Leute, die Beziehungsbrüche hinter sich haben, die Schmerzen. Oder Leute, die aus Überzeugung oder weil sie müssen, Single sind. Ja genau, also wir sehen, es sind nicht alle, nicht die ganze Gemeinde, wir stehen aus biologischen Familien, ja klar. Was auch klar ist, Gott hat beide Dinge, Familie und Gemeinde, als eigene Institutionen, sagen die Theologen, also als eigene Einrichtungen geschaffen. Wobei gilt, ohne Familie würde es alles andere auch nicht geben. Ne? Ja, das ist ja irgendwie logisch. Irgendwie logisch, aber trotzdem wichtig. Also ohne Familie würde es weder Gemeinde noch Staat noch Wirtschaft geben. Das ist nämlich die erste Einrichtung Gottes. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Und nun gibt es zwischen der Familie, der biologischen Familie und der Gemeinde jede Menge von Parallelen. Der Theologe sagt so gescheit, finde ich wirklich ein gescheites Prinzip, man muss sie unterscheiden, aber man darf sie nicht trennen. Das ist eine ganz clevere Formulierung. Also wir unterscheiden zwei Einrichtungen, biologische Familie und Gemeinde. Es gibt zahllose Prinzipien und Parallelen. Ja, warum? Weil Gott dasselbe beide gemacht hat. Zum Beispiel die Führung innerhalb der Familie. Durch das Haupt der Familie und auch durch die Eltern, durch beides, wird im Neuen Testament gesagt, und in der Gemeinde durch Älteste und Diakone. Genau, das Autoritätsprinzip ist zum Beispiel ein gemeinsames Prinzip. Und nun gibt es zwei Extreme, die ich erlebe. Das eine Extrem ist, die Familie und die Gemeinde zu trennen. Das überlebe ich, ja. Eigentlich habe ich es kaum überlebt. Die Aussage, weißt du was? Ich als Familie bin Versorgungsstation, ich schaue einfach, dass sie genügend Futter haben und Ausbildung und alles. Und die Gemeinde ist für den Rest besorgt. Das Geistliche besorgt die Gemeinde. Blödsinn. Absoluter Schwachsinn. Das ist eine Trennung, die überhaupt nicht gilt. Stimmt hinten und vorne nichts. Hinten und vorne nicht, sagen wir als Zürcher. Stimmt hinten und vorne nicht. Und das andere Extrem ist, was ich auch schon erlebt habe, dass die biologische Familie die Gemeinde ersetzt. Wir haben ja die Familie, wir machen alles in der Familie untereinander. Ja, was denken wohl die Singles und diese älteren Menschen und diese Gebrochenen, diese Witwen, wie auch in 1. Timotheus 5 zum Beispiel erwähnt werden, was machen die dann? Die sagen euch Danke, wenn ihr das sagt. Wir haben Familie und das genügt uns. Danke vielmals, dass es selbstbezogen ist. Auch eine Trennung, die biblisch nicht gut ist und nicht gesund. Also das zum Zusammenhang von Familie und Gemeinde. Und jetzt die Frage, wenn die Prinzipien des Ermahnens, denke ich, auch gelten in der Familie, wie können wir einander in einer gütigen Besorgnis den Sinn zurechtrücken? Mal schauen, wie lange noch. Ihr seht mir immer noch zu. Ich kann variieren, wie viele Beispiele ich noch bringe. Aber ich bringe eigentlich zwei Dinge heute Morgen. Weil ich ein Mann bin, bringe ich mal die Beziehung zwischen Vater und Kind, Kind und Vater. Und nachher die Beziehung zwischen Mann und Frau und zwischen Frau und Mann. Das ist okay. Einfach mal so als Vater jetzt gesprochen. Vater, Kind. Im Neuen Testament schreibt Paulus davon, und er braucht genau dieses Wort, was auch in Römer 15, Vers 14 gebraucht wird, zieht eure Kinder auf in der Unterweisung, das ist ein ganz gewichtiges Wort, und Ermahnung des Herrn, da kommt's wieder. Also wir Väter haben die Aufgabe, unsere Kinder zu ermahnen in diesem Sinne. Das steht in Epheser 6, Vers 4. Nun gibt's, ich glaube, wieder zwei falsche Arten, und ich bringe immer diese Spiegelung zwischen Scheindemut und Stolz. Es gibt zwei Dinge, die ich erlebe bei Vätern, bei mir selbst, wie wir sie falsch ermahnen können. Das erste ist zu hohe Erwartungen. Kennt ihr das? Der Vater war nie da, aber als das Kind, wenn es darum ging, ins Gymnasium zu kommen, da war er auf Plan. Da war er plötzlich das erste Mal bei den Eltern gesprochen und sagte, mein Kind, es ist der Beste, weißt du? Das muss jetzt funktionieren. 12 Jahre lang immer gebügelt und jetzt muss das aus der nächsten Generation auch was werden. Das ist zu hohe Erwartungen. Das ist eine Form des Stolzes. Mit wem hat das zu tun? Mit dem Kind? Nein, mit dem Vater. Mit mir. Die andere Form ist die eher die tiefe, das ist die Resignation und auch, ich sage mal, diese Flucht. Kennt ihr diese Situation, und ich kenne sie nur zu gut, meine Frau ist eine ausgezeichnete Führungskraft, sie hat das voll im Griff, Carsten, gell? Also sie hat es voll im Griff. Papi manchmal nicht, auf die gleichermaßen, wisst ihr, was ich manchmal möchte? Ich möchte am liebsten den Schwanz einziehen und davongehen, wenn es brenzlig wird. Das ist aber genau eine weitere Form, nicht die hohen Erwartungen, sondern die Resignation, die Flucht und der Rückzug ist die gegengesetzte, selbstbezogene Seite eines Vaters, wie er schlechter Mann kann. Sagst du, ja, ich bin ja dann nicht mehr hier. Eben genau, nicht hier sein ist eine sehr starke Form von Ermahnung. Du hast schon mal so überlegt? Das ist keine biblische Form von Ermahnung. Was soll es denn sein? Paulus sagt es am eigenen Beispiel. 1. Thessalonicher 2, Vers 12 könnt ihr es nachlesen. Er sagt, ich habe euch Thessalonicher wie ein Vater, und da bringt er das Beispiel des leiblichen Vaters, erinnert, ermahnt, und da kommt es noch stärker, beschworen. Was heißt das? Das ist ein sorgendes Bemühen, das bis in der Reserve, ganz genau in der Reserve, im Bewusstsein der Kraft Gottes nochmals hingeht, nicht den Schwanz einzieht, aber auch nicht einen unglaublichen Druck aufbaut, sondern nochmals hingeht, sich sorgend müht. Jemand gesagt, wenn man die ganze Bibel analysiert nach Erziehungshandlungen, dann ist diese sorgende Bemühung, dieses Ermahnung, dieses Beschwören steht an erster Stelle. Das ist die häufigste Tätigkeit übrigens auch Gottes mit seinem Volk. Was hat Gott die ganze Zeit gemacht im Alten Testament? Er hat gesagt, ich habe mich früh aufgemacht und zu euch geschickt. Ich habe mich euch nachgeschickt. Habt ihr das gehört? Euch nachgeschickt? Ich bin nicht Fan davon, dem Kind nachzulaufen, gar nicht. Ich finde das schlimm zum Teil, das ist eine Unterordnung unter das Kind. Aber im übertragenen Sinn, dieses Nachgehen, dieses sorgende Bemühen, dieses nicht sich davon abwenden, sondern wirklich, das hat Paulus gemacht, das ist eine biblische Form von Ermahnung, Vater gegenüber Kind. Drehen wir es um, Kind, Vater. Schauen, ob ich es noch hinkriege. Vater. Auch hier, selbstverständlich, gibt es zwei, und ich möchte jetzt mal zuerst in die ermahnte Position gehen, das Kind, das ermahnt wird. Hier gibt es zwei Dinge, die ich auch wieder meine, immer wieder zu entdecken. Das eine ist das Einfordern. Das ist eine Form des Stolzes. Gib's mir, es steht mir ja zu. Das ist eine Ermahnung, die eigentlich abprallen lässt, die auch Distanz entstehen lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Einfordern des jüngeren Sohnes. Gib mir mein Erbe. So in dieser Haltung meine ich jetzt, nicht in dieses ganze Gleichnis sonst, sondern einfach dieses Alter. Gib's mir, komm Alter, Lehr damit, du hast schließlich verdient und ich auch. Okay. Das ist dieses Einfordern. Und das Zweite, was ich immer wieder sehe, und das ist sehr viel häufiger und sehr oft eine Vorform vom Obrigen, von Einfordern, das ist das Verweigern. Verweigern. Lernverweigerung. Auftragsverweigerung. Oh, da bin ich ganz Ohr. Da bin ich sorgend bemüht als Vater. Da gehe ich nach. Weil das ist eine Vorform von Einfordern, Verweigern, an sich vorbeiziehen lassen. Das kann ja mal passieren, ich habe es vergessen. Aber wenn es immer vergessen ist, weißt du was, vergiss es. Das stimmt nicht, das ist ein Vorwand. Verweigern, das sind zwei falsche Formen. Und was, denke ich, dass eine biblische, wirklich vom Heiligen Geist veränderte Form ist. Und glauben wir übrigens, dass das in einer Familie, die vom Heiligen Geist ergriffen ist, passieren kann? Ich glaube daran, sonst würde ich es heute nicht so sagen. So erstaunlich, wie es ist, dass Paulus sagte, ihr Römer seid alle Seelsorger, so erstaunlich ist es auch, dass in einer Familie das Gleiche passieren kann, dass nämlich Kindern sich dankbar einordnen. Dankbar einordnen heißt, das ist ja das erste Gebot mit Verheißung, dass wir Vater und Mutter ehren, indem wir ihnen, wenn wir jung sind, gehorchen, weil das ein langes Leben verheißt. Das ist das dankbare Element. Sie sorgen für mich, sie setzen mir Grenzen. Und ich glaube, Kinder sehnen sich nach einer Ordnung, nach einer Einordnung, nach einem Raum. Und das ist dieses dankbare Einordnen. Einordnen heißt ja auch, ich habe Raum, ich habe einen Platz, ich habe meinen Platz in diesem System drin oder in dieser Familie drin. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ehrliche Fragen. Ehrliches Fragen von Kindern. Ich liebe es, dass meine Söhne mich immer noch bis zum Erbrechen, nicht ganz, aber einfach löchern und fragen. Ich finde, das ist eine fragende Haltung, das ist dankbar. Und seht ihr, eigentlich passiert dann das. Ich werde durch das Kind ermahnt, das sich dankbar einordnet und mich fragt. Dann beginnt plötzlich diese Wechselwirkung. Dann wird es plötzlich nicht mehr nur ein Bahn, sondern es beginnt was zu spielen. Die Musik des Heiligen Geistes, sage ich dem. Könnt ihr es nachvollziehen? Ich gehe mal noch zu Mann und Frau. Mann gegenüber Frau. Ich nehme ein neues Flip. Brauche ich schon was Platz, ne? So. Mann, Frau. Wir sind immer noch beim Thema Ermahnen. Auch hier natürlich selbstverständlich zwei falsche Formen oder des alten Lebens und der alten Natur. Das eine hat eher mit Stolz zu tun, ist unter Druck setzen. Durch Erwartungen, in welcher Form das auch immer sein mag, kennt ihr das? Unter Druck setzen. Den Ehepartner unter Druck setzen. Das ist eine Form des Stolzes. Das ist eine selbstbezogene Form. Wir haben das Gefühl, es geht ja um die andere Person. Nein, es geht um meine Standards, die ich den anderen aufdrücken möchte. Das unter Druck setzen. Und die zweite Form, die mir auffällt, ist die, ich sage dem auch so, es gibt verschiedene Formen davon, der Rückzug. Na, auch wie beim Kind, auch bei der Frau, der Rückzug, ich ziehe mich einfach zurück in meine Welt, in meine Dinge, wir haben eigentlich keine Berührungspunkte mehr. Und dann hast du mich vorhin gefragt, Entfremdung ist auch immer ein Teil einer Rückzugsgeschichte. Da hat es Distanz irgendwo gegeben, die Frage ist wann und wie. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer sündigen Welt, wir leben in einer gebrochenen Welt und das ist immer wieder ganz schwierig, bei mir jetzt unangenehm festzustellen, ja, es ist so. Dieser Bruch, diese Sünde hat bei mir ein zerstörerisches Werk in meiner Familie bei mir selber hinterlassen und das wirft mich doch genau, habe ich vorhin gesagt, ne? Elend, das ist das Elend, das müssen wir ansehen und dann, das ist das Zweite, wisst ihr es noch? Erlösung. Halleluja. Es ist nie fertig mit dem Elend, sonst kommt das Zweite, die Erlösung. Das ist ja das Geniale im Evangelium, wenn es in unsere Familien eindringt. Und was ist dann eine andere Form der Ermahnung? Ich nehme mal einen Aspekt raus, diese geistliche Versorgung. Ihr lieben Mitehemänner, ich bin 15 Jahre verheiratet, ich bin mir zutiefst bewusst, dass ich die Aufgabe habe, nicht nur mich selbst zu ernähren, sondern auch meine Frau. Geistlich zu ernähren, natürlich mache ich das nicht selbst, sondern ich bin in dem Zutrauen, dass Gott in der Gemeinde, in der Familie und auch in der Ehe uns ernährt. Und es ist meine Aufgabe, meine Funktion, für diese geistliche Versorgung der Frauen zu sorgen. Ich erlebe sehr oft umgekehrt, dass die Frauen die Männer versorgen. Natürlich ist das auch ein Teil der gegenseitigen Fürsorge. Aber es ist meine Aufgabe als Mann, meine Frau geistlich auch zu versorgen. Wo steht das alles, werdet ihr fragen? Sehr gute Frage nämlich. Ich glaube, das heißt zum Beispiel in Kolosser 3, 19, wir sollen sie lieben und nicht bitter werden gegen sie. Das hat mit dem ersten zu tun, dieses Bitterwerden. Und das zweite ist in 1. Petrus 3, dass er sagt, wohnt mit Einsicht bei euren Frauen. Und wisst ihr, was damit verbunden ist, wenn wir es nicht tun? Mit Einsicht bei einem schwächeren Gefäß zu wohnen, dann werden unsere Gebete verhindert. Steht dort so. Das ist ganz krass, was Petrus sagt. Also geistliche Versorgung. Umgekehrt, Frau, Mann. Auch hier gibt es selbstverständlich noch mehr Spielarten. Ich habe mal zwei rausgenommen. Das erste ist das Nörgeln. Nörgeln. Kennt ihr das Wort bei uns? Nörgele. In den Sprüchen heißt es, mit einer nörgelnden Frau zusammen zu wohnen, ist wie an einem tropfenden Dach. Habt ihr schon mal eine Indianergeschichte gelesen, wo jemand sich einen Tag lang unter ein tropfendes Dach stellen muss als Strafe? Das ist unglaublich schmerzhaft. Das macht kaputt. Nörgeln. Das steht immer wieder in diesen Sprüchversen. Und das zweite ist noch viel perfider und leider passiert das immer wieder. Manipulieren. Das ist eine sehr passive Form, aber eigentlich eine ganz tricky Form. Sich so ins Zeug setzen, dass er dann schon tut, was ich. Es ist manipulieren. Eigentlich hat er es gar nicht gewollt, aber ich habe es ganz geschickt so eingefädelt, dass zum Schluss so ist. Niemand merkt es. Naja, jemand merkt es. Von wem lebe ich? Ich lebe jeden Moment von meinem Gott. Und er sagt mir, weißt du was? Lieber Mann oder liebe Frau jetzt, das hast du gar nicht nötig, du musst nicht manipulieren. Wenn wir 1. Petrus 3 lesen, sagt, nein, das ist nicht der Weg. Der Weg, um im Verlangen zu Jesus in der Abhängigkeit zu wachsen, ist, das ihm eben zu überlassen und nicht selber das Steuerruder in die Hand zu nehmen. Gäbe es noch viel dazu zu sagen, was ist denn eine geistliche Form? Ich habe extra einen Aspekt gewählt, was dem gesund entgegensteht. Sich beherzt in den Weg stellen. Och, ich habe das gar nicht gerne, wenn meine Frau das macht, und sie macht es immer wieder, wir haben es abgemacht, wie die Abigail bei David, 1. Samuel 25. Die ging da vorbei, nee, die ließ nicht vorbeireiten, die schmeißt sich vors, was er auch immer geritten ist, und sagt, Junge, what do you do now? Was machst du jetzt gerade? Das ist das sich beherzt in den Weg stellen. Merkt ihr, was das ist? Das ist eine spannungsvolle Sache. Das ist nicht einfach so klischeemäßig schnell la 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 la. Nein. Das ist beherzt in den Weg stellen. Och, ich fürchte es und ich liebe es an meiner Frau, dass sie das macht, sich mir in den Weg stellt. Ich habe versucht, das mal etwas auszuformulieren. Ihr könnt mich selbstverständlich nachher noch mehr dazu fragen. Ich glaube, jetzt ist so genug. Das ist mal genug Input. Was meinst du, Waldemar?
Sind noch alle hier,
genau. Jetzt kommt die Zeit. Gibt es noch ein Lied zuvor? Das habe ich gar nicht gehört. Eine Lobpreiszeit kommt jetzt, wo wir nochmals ganz bewusst vor Gott treten können und sagen, du siehst mich in meinem Elend und du hast mich ja schon lange gesehen in diesem Elend. Und du schaffst diesen Ausweg. Es ist vollbracht. Ich darf darin treten. Ich darf diese Kraft des Heiligen Geistes für meine Ehe, für meine Familie, in die Gemeinde in Anspruch nehmen und wachsen darin. Das ist dieses Vollwerden von Güte und Vollwerden von Erkenntnis. Es gibt nichts Schöneres. Und nachher werden wir noch beten und auf die Predigt antworten.